Zehntausende feiern ihren Präsidenten. Diese Bilder konnte man Ende Juni im serbischen Belgrad sehen. Zehntausende protestieren gegen den Präsidenten. Diese Bilder gibt es seit anderthalb Jahren ebenfalls aus Belgrad. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić polarisiert sein Volk. Vor wenigen Tagen hat er dann angekündigt, sein Amt als Präsident abzugeben. Geht jetzt etwa ein Orkan durch die serbische Politik oder ist das nur ein Sturm im Wasserglas? Über serbische Innenpolitik und auch ein bisschen darüber, was Xi Jinping und Ursula von der Leyen damit zu tun haben könnten, sprechen wir mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Boris Kalnoki. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Zunächst zur Ausgangssituation. Vučić kündigt seinen Rücktritt an. Das klingt spektakulär. Aber was bedeutet das inhaltlich?
Ja, das sieht so aus, als würde da jemand aufgeben. Aber in Wirklichkeit ist es ein Manöver zum Machterhalt. Vučić ist Staatspräsident in seiner zweiten Amtszeit. Laut Verfassung darf man nur zwei Amtszeiten bekommen als Präsident. Mit anderen Worten, spätestens kommenden Mai müsste er sowieso aufhören, jedenfalls als Staatspräsident. Er sagte zugleich, dass er weiterhin eine wichtige Rolle in der Politik spielen möchte. Mit anderen Worten, es werden Neuwahlen angesetzt, er möchte Ministerpräsident werden. Das hat er noch nicht klar gesagt, aber es ist relativ deutlich. Und dann dürfte es wohl noch in diesem Jahr zu Neuwahlen kommen.
Es gibt ja auch diese Kommentatoren, die sagen, Vučić macht den Putin. Also Wladimir Putin hatte ja ein ähnliches Manöver gefahren, hatte dann Medvedev als Präsidenten eingesetzt und ist selber dann an die Regierungsspitze gegangen. Sehen Sie da einen Vergleich? Hat er sich das als Vorbild geradezu genommen?
Was man sich auswählt als Vorbild in den Medien, das sagt immer auch etwas über die Intention aus. Aber tatsächlich, es gibt mehrere Beispiele für solche Rochaden. Der erste war, glaube ich, Erdogan in der Türkei. Der jonglierte mit den Ämtern. Aber Vučić selbst war ja schon Ministerpräsident, bevor er Präsident wurde. Jetzt kann er wieder Ministerpräsident werden. Es ist ganz klar, dass es hier um den Machterhalt geht. Um diesen zu sichern, bei den kommenden Wahlen hat er finanzielle Wohltaten angekündigt für breite Schichten der Bevölkerung, insbesondere für Rentner. Gesamtpaket beläuft sich, glaube ich, auf 600 Millionen Euro. Die ärmsten Rentner bekommen eine Monatsrente extra, aber alle Rentner bekommen etwas extra und die Renten sollen zugleich angehoben werden. Medikamente speziell für Herzkranke sollen billiger werden. Kindergeld soll angehoben werden. Es gibt Einmalzahlungen. Staatsangestellte, die sollen mehr Gehalt bekommen. Also da hat er sich einiges einfallen lassen, um das Volk bei Laune zu halten.
Das klingt natürlich klasse. Wenn das allerdings im direkten Zusammenhang mit angekündigten Neuwahlen steht, könnte man ja auch sagen, Moment mal, Sie sind jetzt schon lange genug an der Macht und jetzt versprechen Sie uns das, Sie wollen uns wohl kaufen. Gibt es diese Sichtweise? Also warum hat er das in den vergangenen Jahren nicht gemacht?
Ja, es gibt diese Sichtweise natürlich, aber es ist auch ein klassisches Mittel der Demokratie. Nicht die Parteien machen Versprechen oder verteilen Wohltaten und hoffen dann, dass sie den Nerv der Menschen getroffen haben. In diesem Fall weiß ich nicht, ob es funktionieren wird. In den Umfragen steht Vučić gut da, beziehungsweise seine Partei, die Fortschrittspartei, für die Wahl allerdings ein breiteres Parteienbündnis zusammenbauen. Das nennt sich dann Vereintes Serbien. Und die haben zusammen, diese große Fortschrittspartei und die vielen kleineren drumherum, die haben in den Umfragen irgendwo zwischen 45% und 48% der Wählersympathien. Das ist sehr viel. Allerdings gibt es eine breite Unzufriedenheit im Volk, nicht nur mit der Regierung, sondern auch mit der herkömmlichen Opposition, also die gesamte politische Klasse. Viele junge Menschen sind sie leid und davon zeugen Massendemonstrationen seit fast zwei Jahren, anderthalb Jahren. Diese Demonstrationen gingen aus ursprünglich von Studenten in Novi Sad, breiteten sich über ganz Serbien aus und haben nie aufgehört. Und inzwischen ist das eine Protestbewegung gegen die komplette politische Klasse. Diese Leute haben eine Liste gegründet, eine Wahlliste, und treten bei den Parlamentswahlen an. Das nennt sich dann die Studentenliste. Und die hat bei der letzten Umfrage mehr als 30% erzielt. Die Dynamik zeigt nach oben. Mit anderen Worten, diese Bewegung wird jeden Monat stärker. Und das mag ein Grund sein, warum Vučić sich entschieden hat, jetzt die Wahlen vorzuziehen und nicht im Mai wählen zu lassen, sondern noch in diesem Jahr.
Diese Proteste haben Sie jetzt auch als Studentenproteste bezeichnet, sind aber nicht mehr nur darauf reduziert. Welche gesellschaftlichen Gruppen sind da noch dabei?
Ach, ich glaube, es gibt eine generationelle Unzufriedenheit mit der alten politischen Klasse. Es sind natürlich nicht nur Studenten. Studenten sind ja eine intellektuelle Elite, nicht jeder geht an die Uni. ist eine breite Bewegung geworden. Die Schulen machen inzwischen auch mit, die Gymnasien, die Lehrer, viele Medien. Also die Unzufriedenheit ist relativ breit. Und wie in anderen Ländern auch, wo wir solche Massenbewegungen gesehen haben, in Ungarn zuletzt, nicht wahr? Da spielt auch der Mangel an wirtschaftlichen Perspektiven eine Rolle. Da bekommt man also ein Almosen von der Regierung, aber eigentlich die wirtschaftliche Zukunftsperspektive für viele Menschen, die sieht nicht so gut aus.
Diese Proteste werden häufig auch als pro-europäisch beschrieben. Also wie viel EU ist da drin? Wie sehr will man nach Europa? Und gibt es auch die Sichtweise, dass diese Proteste eigentlich auch von der Europäischen Union gesteuert oder gefördert werden?
Ich weiß nicht, ob sie mit Geld gefördert werden, aber unterstützt werden diese Proteste auf jeden Fall. Es ist dasselbe, was in Ungarn passiert ist. In Ungarn waren ja die EU-Gelder blockiert worden und das hinderte die Regierung natürlich daran, die wirtschaftliche Stagnation ein bisschen zu beheben. Und auch Serbien bekommt zurzeit keine Fördermittel aus der EU. Natürlich, es ist kein Mitglied der Europäischen Union, aber Serbien bekommt theoretisch zumindest aus drei Töpfen erhebliche Mittel aus Brüssel. Zum einen ist da ein sogenannter Wachstumsfonds. Das ist etwas, was sich die Europäer ausgedacht haben, um die Länder des Westbalkan bei Laune zu halten, ohne sie gleich in die EU aufzunehmen. Also da gibt es Geld. Und auch als Anwärter, also Serbien ist ja EU-Beitrittskandidat und als solches Land bekommt es auch Fördermittel aus der EU, um aufzuschließen zu den diversen europäischen Strukturen. Und dann gibt es auch noch einen Topf für die Agrarwirtschaft, für die Landwirtschaft. Also aus all diesen Töpfen bekommt Serbien derzeit gar kein Geld mehr, weil die Europäische Union Mängel moniert bezüglich Rechtsstaatlichkeit, freie Medien. Also ungefähr dasselbe, was wir in Ungarn gesehen hatten. Und das sind 1,5 Milliarden Euro, die Serbien zurzeit nicht bekommt.
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul kritisierte ja auch im November diese stockenden Beitrittsverhandlungen. Die gehen jetzt also seit 2014, die Beitrittsverhandlungen, aber sie kommen halt nicht voran. Und er sagte, Serbien müsse sich entscheiden. Wo sehen Sie denn Serbien zwischen Brüssel, Moskau und Peking?
Ja, Serbien befindet sich in einer misslichen Lage. Die Sympathien für Russland sind nach wie vor relativ hoch, sinken aber. Also die Bevölkerung ist nicht mehr so russophil, wie sie es früher einmal war. Russland kann auch nicht helfen. Früher gab es Waffen aus Russland, Geld aus Russland. All das geht aufgrund der verschiedenen Sanktionen kaum noch. Serbien hat sogar der Ukraine geholfen mit Munition, ich glaube auch Treibstoff, wenn ich mich recht entsinne, in diesem Krieg gegen die Ukraine. Und zugleich befindet sich Serbien unter großem Druck von Seiten der EU. Dieser Druck besagt letzten Endes, dass Vucic gehen soll. Also für die gegenwärtige Regierung ist es keine Option, sich ganz für die EU zu entscheiden, denn das würde damit einhergehen, dass eine andere Regierung gewünscht ist.
Sie haben ja auch die Waffen aus Russland angesprochen, dass die jetzt nicht mehr kommen, aber tatsächlich kommen jetzt Waffen aus China. Also die Liebäugelei mit Russland ist das eine, aber die Liebäugelei mit dem EU-Konkurrenten China ist ja das andere. Wie sehen Sie diesen Ritt auf der außenpolitischen Rasierklinge?
Naja, also aus Deutschland wird Serbien wohl keine Waffen bekommen. Aus Russland geht nicht mehr. Türkei auch nicht so richtig denkbar. Die Sympathien sind nicht so groß. Irgendwo muss man ja Sachen einkaufen, nicht wahr? Und da bietet sich China derzeit an. Es ist nicht so sehr der Wunsch, glaube ich, der serbischen Führung, sondern die Optionen sind einfach derart eingeengt, dass diese eine Option nunmehr bleibt.
Ja, ist ja die Frage, ob man überhaupt Waffen einkaufen muss. Insbesondere, wenn man da quasi umgeben ist von friedlichen EU-Ländern. Nachbarländer sind ja Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn. Und wenn man jetzt in die EU geht, dann braucht man ja keine Waffen. Und wenn man welche bräuchte, dann würde man die natürlich bekommen. Also warum nicht jetzt ein echter Pro-EU-Kurs?
Ja, warum müsste man eigentlich Waffen kaufen? Das kann man sich in Deutschland vielleicht auch fragen. Ich glaube, da gibt es ein 1,000-Milliarden-Euro-Programm, weil ich weiß nicht, wie viel Geld vorgesehen ist, um die deutsche Armee wieder zu einer schlagfertigen Armee zu machen. Serbien ist schon umgeben von Risikofaktoren. Da ist zum einen Kosovo. Ein großer Teil der serbischen Bevölkerung sieht Kosovo nach wie vor als ein Teil Serbiens. Und auch in Kosovo und Albanien, da sieht man immer noch Serbien als potenziellen Feind. Also ganz so ist es nicht. Dann haben wir Bosnien. In Bosnien gibt es die Republika Srpska, den serbischen Teil der Bosnienrepublik. Auch da droht letztlich eine Spaltung des Landes, ein Zerfall des Landes mit potenzieller Gewalt. Da muss man vorbereitet sein. Insofern trachtet Serbien natürlich danach, sich möglichst wehrhaft zu halten.
Was in unserem Gespräch immer mal so ein bisschen angeklungen ist, aber noch nie konkret geworden ist, möchte ich jetzt nochmal konkreter machen. Wir haben die rumänische Präsidentschaftswahl, wo es eine eindeutige Einmischung der Europäischen Union gab. Dann haben wir ein weiteres Nachbarland von Serbien, das ist Nordmazedonien, wo die EU ebenfalls auch massiv engagiert ist, genauso auf dem Balkan. Sehen wir hier ein Ringen zwischen der EU und Russland um ein Land, um Serbien?
Ich glaube schon, dass das ein Element ist. Und die EU wird, denke ich mal, wie auch in Rumänien, das erwähnten Sie bereits, und Ungarn, seine diversen Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen darauf, was im Internet sichtbar ist an Informationen, das, was verbreitet wird, dass das bei den Menschen ankommt. Also ich denke, das wird auch in Serbien zum Einsatz kommen. Und wie gesagt, die finanzielle Blockade, keine Gelder aus Brüssel für diese Regierung. Das sind natürlich Mittel, um die Regierung zu Fall zu bringen, letzten Endes. Das hätte man in der EU sehr gerne. Ob es diesmal bereits gelingt, das weiß ich nicht. Wie gesagt, der Vorsprung des Regierungsbündnisses gegenüber der mit den Studenten geführten Opposition liegt bei 15 Prozentpunkten mindestens derweil. Aber das kann sich auch noch in Luft auflösen. Wir haben das in Ungarn gesehen, wie es speziell in den letzten paar Wochen zu einem massiven Stimmungsumschwung kam in der Bevölkerung. So etwas könnte auch in Serbien passieren. Ich denke dennoch, dass Vucic gute Chancen hat, sich diesmal noch zu behaupten.
Abschließend noch ein Blick auf die Medienlandschaft. Bei Tichys Einblick ist zu lesen, dass die 7 größten Tageszeitungen Serbiens am Ende des Wahlkampfs mit identischen Titelseiten erschienen sind. Dort war dann der Slogan von Vucic zu lesen: Schneller, stärker, besser, Serbien wählt Vucic. Und außerdem soll auch der Schweizer Ringier Verlag regierungsnah berichten. Wie beurteilen Sie die serbische Presselandschaft?
Also die klassischen Medien sind tatsächlich massiv unter politischem Einfluss. Der Ringier Verlag hat in Serbien die Boulevardzeitung Blick. Ich kenne die Zeitung ein bisschen. Ich habe auch mit Kollegen dort gesprochen, manchmal zusammengearbeitet bei Recherchen. Und ich würde sagen, Blick ist neutral. Also sie weigern sich, Position zu beziehen. Sie schreiben keine Kommentare. Sie bringen einfach nur die Nachrichten. Aber es gibt Leute natürlich, die sagen, das bedeutet eine gewisse Selbstzensur, eine Angst vor der Regierung. Man möchte nicht unter Druck geraten und deswegen kritisiert man sie nicht. In dem Sinne wird sie manchmal als regierungsnah bezeichnet, ist sie aber, glaube ich, nicht.
Die Protestbewegung gegen Alexander Vucic fordert schon länger Neuwahlen. Nach der Ankündigung des Präsidenten, sein Amt zur Verfügung zu stellen, könnte es tatsächlich zu vorgezogenen Neuwahlen kommen, aber eher als Maßnahme gegen die Opposition. Wir bedanken uns bei unserem Osteuropa-Korrespondenten Boris Kalnoki.
Vielen Dank.